Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Es ist viel debattiert und viel beschlossen worden oder auch nicht beschlossen. Heute in Berlin, in Bundestag und Bundesrat. Unsere Korrespondenten berichten gleich in aller Ausführlichkeit. Außerdem schauen wir in die USA, wo Präsident Donald Trump das Aus für die beliebten chinesischen sozialen Netzwerke TikTok und WeChat angekündigt hat. Die Lage in Belarus haben wir im Blick und wir schauen voraus auf den Saisonauftakt der Fußball-Bundesliga Bayern gegen Schalke, jetzt doch ohne Zuschauer. Und dann im Hintergrund geht es um schwierige Beitrittsgespräche Nordmazedonien und Albanien auf dem Weg in die EU. Nein, Deutschlands Krankenhäuser waren nicht überlastet, nicht ansatzweise, dank des bisher äußerst glimpflichen Verlaufs der Corona-Pandemie hierzulande. Das muss aber nicht so bleiben. Es ist ja noch nicht vorbei, wie die steigenden Zahlen zeigen. Zumal auch so hat die Corona-Krise ein Schlaglicht geworfen auf die Situation vieler Kliniken, auf grundsätzliche Mängel bei der Ausstattung, bei der Digitalisierung. Nun hat der Bundestag eine 3 Milliarden Euro Finanzspritze auf den Weg gebracht für Reformen der Krankenhäuser, aber auch um Ärzten und Pflegern in der Corona-Pandemie einen Bonus zu zahlen. Panayotis Gavrilis.
Digitaler und moderner sollen die Krankenhäuser werden und dafür gibt es 3 Milliarden Euro vom Bund. Mit dem Geld sollen vor allem die Notaufnahmen der Kliniken besser ausgestattet werden. Krankenhäuser bildeten vor allem in Zeiten der Pandemie das Rückgrat der medizinischen Versorgung, erklärt dazu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der Bund aus Haushaltsmitteln in Krankenhäuser investiert, da eigentlich die Länder, es ist schon angesprochen worden, zuständig sind. Mit der Länderkofinanzierung kommen wir auf über 4 Milliarden Euro Investitionen.
Gefördert werden zum Beispiel Patientenportale oder wenn Behandlungen und Pflegeleistungen komplett elektronisch dokumentiert werden. Zuschüsse gibt es auch für ein digitales Medikationsmanagement. Mindestens 15% der Investitionen sollen dabei in die IT-Sicherheit gehen. Das sei richtig, so Spahn, und nennt als Grund den zuletzt bekannt gewordenen Hackerangriff auf die Düsseldorfer Uniklinik.
Ja, Investitionen in IT-Sicherheit sind nicht immer gleich sexy, weil man nicht gleich was zeigen kann, was irgendwie vielleicht in der Versorgung gut ausschaut. Aber Investitionen in IT-Sicherheit sind notwendig, weil Gesundheitsdaten sind die sensibelsten Daten, die es gibt.
Die etwa 2000 Kliniken bekommen über die Corona-Krise hinaus also noch einen Milliardenzuschuss für Investitionen. Spahn wendet sich in der Bundestagsdebatte direkt an die Fraktionen der Linken und Grünen, die sich bei der Abstimmung enthalten.
2021 wird so viel in Krankenhäuser in Deutschland investiert wie nie zuvor und Sie müssen schon erklären, warum Sie da nicht zustimmen.
Warum sich Ihre Fraktion enthält, erklärt die Sprecherin für Gesundheit der Grünen im Bundestag, Maria Klein-Schmeink, so.
Wir enthalten uns deshalb, weil diese Investition nicht eingepasst ist in einen vernünftigen Rahmen, wo dann auch sichergestellt ist, dass dieses Geld tatsächlich dazu führt, dass die Krankenhäuser in Deutschland den Digitalisierungsschub erhalten, den sie dringend brauchen.
Der linken Abgeordnete Harald Weinberg hält das sogenannte Krankenhaus-Zukunftsgesetz für einen Etikettenschwindel, wie er sagt, und kritisiert, dass auch private, profitorientierte Krankenhausbetreiber Geld bekommen. Könnten.
Sie halten unumwunden am System der Fallpauschalen und damit am wirtschaftlichen Wettbewerb fest. Dieser Wettbewerb gefährdet die Existenz vieler Krankenhäuser, vor allem von öffentlichen und frei gemeinnützigen. Deren Systemrelevanz ist zwar in der Corona-Pandemie Land auf, Land ab gepriesen worden, ihre Zukunft wird mit diesem Gesetz aber nicht gesichert.
Die AfD stimmt gegen den Gesetzentwurf und fordert ein komplett anderes Vergütungssystem für Kliniken. Die FDP stimmt, wie es der liberale Andrew Ullmann sagt, ausnahmsweise zu. Eine Querfinanzierung des Bundes dürfe nicht zur Regel werden.
Es war und ist nämlich die Verantwortung der Länder, für die Investitionskosten ihrer Krankenhäuser aufzukommen.
Das Gesetz sieht auch vor, dass Krankenhäuser Rückerstattungen verlangen können, wenn sie wegen der Corona-Pandemie weniger Geld eingenommen haben. Zudem sollen die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert werden. Durch die Corona-Pandemie bedingte befristete Regelungen zur finanziellen Entlastung von Pflegenden und Angehörigen werden verlängert. Auch beim Kinderkrankengeld gibt es Verbesserungen. Für das laufende Jahr können sich Eltern 15 Tage statt bisher 10 Tage um ihre kranken Kinder kümmern. Alleinerziehende können bis zu 30 Tage Kinderkrankengeld erhalten.
3 Milliarden Euro extra für die Krankenhäuser billigt der Bundestag, der Bericht von Panayotis Gavrilis. Das Geld sitzt locker in der Pandemie, keine Frage. Die Zeiten der schwarzen Null sind erst einmal vorbei. Sowas von vorbei. Wie vorbei sie genau sind, das ist heute auch bekannt geworden. Es gibt eine Zahl, 96 Milliarden Euro neue Schulden will Bundesfinanzminister Olaf Scholz aufnehmen. Thorsten Huhn berichtet.
Die Folgen der Corona-Krise zwingen Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, weiter Schulden zu machen. Wie aus dem Finanzministerium zu hören ist, plant Scholz im nächsten Jahr, Kredite in Höhe von 96 Milliarden Euro aufzunehmen. Damit muss der Finanzminister ein weiteres Mal die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aussetzen. Bereits im laufenden Jahr sind 218 Milliarden Euro Schulden gemacht worden, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Das Geld wird eingesetzt, um Firmen und Jobs zu sichern, aber auch um die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und die Sozialversicherungsbeiträge zu finanzieren. Die Schulden sollen von 2026 an bis 2042 zurückgezahlt werden. Von 2022 an will Scholz nur noch geringe neue Schulden aufnehmen, um die Schuldenbremse einzuhalten. Das Finanzministerium machte aber auch deutlich, dass der Staat mehr Geld braucht, wenn er die Schuldengrenze einhalten soll. Entweder müssen Steuern erhöht oder Ausgaben gekürzt werden. Viel hängt auch davon ab, wie schnell sich die deutsche Wirtschaft wieder erholt.
In den Bundesrat. Es war die erste Sitzung nach der Sommerpause. Die Tagesordnung war voll. Rund ein Dutzend Gesetze hat die Länderkammer beschlossen. Unter anderem stimmte der Bundesrat einer Gesetzesänderung zu, einer Grundgesetzänderung, die es Bund und Ländern ermöglicht, die Ausfälle der Städte und Gemeinden bei der Gewerbesteuer mit Milliardenhilfen auszugleichen. Außerdem wurden Strafverschärfungen beschlossen, sowohl bei sogenannten Gafferfotos bei Verkehrsunfällen als auch beim sogenannten Upskirting, also dem heimlichen Fotografieren unter den Rock von Frauen ist drohender in Zukunft Haftstrafen. Und der Neuregelung der Lebensmittelkontrollen hat die Länderkammer auch zugestimmt. Dabei hatte der Gesetzentwurf von Bundesverbraucherschutzministerin Julia Klöckner viel Kritik hervorgerufen. Kilian Pfeffer.
Künftig müssen Routinekontrollen damit seltener stattfinden als bisher. Das Landwirtschaftsministerium will damit mehr Spielraum schaffen, dafür, dass Problembetriebe häufiger kontrolliert werden, also solche Betriebe, die schon öfter mit Verstößen aufgefallen sind. Das Ministerium sagt dazu, die Kontrolldichte werde insgesamt nicht abnehmen. Tägliche Besuche der Kontrolleure blieben weiter möglich. Verbraucherschutzorganisationen sind dagegen skeptisch. Sie glauben, mit weniger Regelkontrollen sei der nächste Skandal programmiert. Die Verbraucherorganisation Foodwatch zum Beispiel hat die Pläne so wörtlich wahnwitzig genannt und 130.000 Unterschriften gegen die Reform gesammelt. Das Landwirtschaftsministerium hat erklärt, die Länder hätten um die Überarbeitung der Verordnung gebeten. Die bisherige Regelung hätte teilweise zu Häufigkeiten von Regelkontrollen geführt, die dem Risiko nicht angemessen seien. Dadurch bleibe zu wenig Raum für anlassbezogene Kontrollen in Problembetrieben. Kritiker wie die Verbraucherzentralen fordern, mehr Personal einzustellen.
Der Bundesrat hat die Neuordnung der Lebensmittelkontrollen durchgewinkt, Kilian Pfeffer berichtete. Keine Einigung hat es dagegen für einen neuen Bußgeldkatalog für Verkehrssünder gegeben. Damit bleibt auch weiterhin die alte Straßenverkehrsordnung in Kraft. Nadine Lindner.
Anke Rehlinger brachte es in der Debatte im Bundesrat auf den Punkt.
Am Ende müssen wir aber alle miteinander heute feststellen, und dazu gab es sicherlich unterschiedliche Abschnitte, die dazu einen Beitrag geleistet haben, dass wir eher eine Situation haben, bei der man von einer Straßenverkehrsunordnung als von einer Straßenverkehrsordnung im Moment auch sprechen muss.
Rehlinger ist SPD-Verkehrsministerin des Saarlandes und gleichzeitig Vorsitzende der Landesverkehrsministerkonferenz. Sie hatte versucht zu vermitteln und musste das Scheitern vorerst eingestehen. Denn am frühen Nachmittag stand fest, dass sich der Bundesrat nicht auf einen Kompromiss einigen kann. Streitpunkt bei der Straßenverkehrsordnung bleiben die Strafen für Temposünder. Laut neuem und jetzt ungültigen Bußgeldkatalog droht ein Fahrverbot bei einmaliger Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h innerorts und 26 km/h außerorts. Ausgelöst wurde das Chaos rund um die Straßenverkehrsordnung durch das Bundesverkehrsministerium, das einen Formfehler in der StVO-Novelle beging. Anfang Juli musste die Neuregelung deshalb nach wenigen Wochen außer Kraft gesetzt werden. Wie weiter? Dazu gab es heute unterschiedliche Antworten. Die Landesumweltminister wollten ausschließlich den Formfehler in der Straßenverkehrsordnung ausbessern und die Regelung zu den Fahrverboten beibehalten. Im Verkehrsausschuss des Bundesrats hatte man sich auf eine mildere Variante verständigt. Fahrverbote sollte es nur bei besonderer Gefährdung geben. Details nannte Steffen Bilger, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, das mitverhandelt hatte.
Dass Fahrverbote bei Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 21 km/h innerorts, mehr als 26 km/h außerorts bei einem einmaligen Verstoß verhängt werden, wenn sie in besonders sensiblen Zonen wie vor Kindergärten, Schulen oder in Baustellen begangen werden. Im Übrigen soll ein Fahrverbot verhängt werden können bei entsprechenden Geschwindigkeitsüberschreitungen im Wiederholungsfall innerhalb eines Jahres. Zugleich sollen die Bußgelder für Tempolimitverstöße erhöht werden.
Beide Vorschläge scheiterten. Zünglein an der Waage spielten am Ende die Grünen. Sie sind einflussreich in der Länderkammer, weil sie in 11 von 16 Ländern mitregieren. Diese Macht spielten sie heute aus. Der grüne Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, verteidigte seine Haltung in der Debatte.
Aber wir Grünen haben dem nicht zugestimmt, weil wir keinen Sicherheitsnachlass geben wollen, weil wir keinen Rabatt für Raserei innerorts, gerade auch dort, wo viele Menschen unterwegs sind.
Nach dem Patt im Bundesrat bleibt beim Bußgeldkatalog vorerst alles beim Alten, also bei den Regelungen, die vor dem 28. April galten. Die Reaktionen auf das Scheitern kamen prompt. Schade, sehr schade, sagte Andreas Scheuer, CSU-Verkehrsminister. Ein guter Kompromiss der Landesverkehrsminister habe doch auf dem Tisch gelegen. Scheuer, aus dessen Haus der Formfehler ja eigentlich stammt, sieht die Schuld heute trotzdem bei den Grünen. Die hätten sich für das Scheitern entschieden. Der CSU-Mann sagte trotzdem, unsere Hand bleibt ausgestreckt. Die Grünen sagen hingegen, dass der Vorschlag mit den milderen Strafen für Temposünder schlicht zu wenig gewesen sei. Man werde aber weiter verhandeln. Spielraum für Kompromisse gibt es an einigen Stellen. Bei Bußgeldhöhen, weiteren sensiblen Straßenstellen oder der Frage, wie lange Fahrverbote auch auf Bewährung bis zum Wiederholungsfall ausgesetzt werden könnten. Aber wann endlich wieder Ordnung in die Straßenverkehrsordnung einkehrt, ist weiterhin offen. Wenn der Einigungswille da ist, könnte diese Frage noch in diesem Jahr abgehakt werden. Es gibt noch 4 Sitzungen des Bundesrates. Die nächste folgt am 9. Oktober.
Nadine Lindner aus Berlin. In ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon angekündigt, den Kampf gegen Rassismus zu intensivieren. Heute hat die zuständige Kommissarin für Menschenrechte einen entsprechenden Aktionsplan vorgestellt. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Rassismus und Diskriminierung sind in der EU verboten, nicht zuletzt auf der Grundlage europäischen Rechts, also des EU-Vertrags und der Grundrechtecharta. Aber ganz offensichtlich gibt es eine Diskrepanz zwischen der Rechtslage auf der einen Seite und der Realität auf der anderen. Fast die Hälfte aller aus Afrika stammenden Menschen haben im Alltag in einem Mitgliedsland der EU bereits Rassismus und Diskriminierung erlebt, genauso wie fast die Hälfte aller Roma. Am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche, in der Schule. Das hat eine Erhebung der EU-Grundrechteagentur ergeben. Mit einem Aktionsplan will die EU-Kommission jetzt gegensteuern. EU-Kommissarin Vera Jourova.
It's time we stopped talking about why we need to act. It's time to act.
Es sei an der Zeit, aufzuhören, nur darüber zu reden, warum wir handeln müssen. Es sei vielmehr jetzt an der Zeit, zu handeln. Die EU-Kommission wird deshalb überprüfen, wie die existierende EU-Antidiskriminierungsrichtlinie in das nationale Recht der Mitgliedstaaten übernommen wurde und ob es neuer gesetzlicher Regelungen bedarf. Die Mitgliedstaaten werden zudem aufgefordert, eigene Aktionspläne gegen den Rassismus aufzulegen. Der Kampf gegen den Rassismus sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagte Helena Dalli, die EU-Kommissarin für Gleichberechtigung. Es gehe darum, gegen Stereotype und Ressentiments, die überall im Alltag verankert seien, vorzugehen. Besonders wichtig sei das, so Dalli, bei der Polizeiarbeit. Wir alle haben Stereotype im Kopf, wir alle sind voreingenommen. Aber wenn du Polizist bist, wird das zu einem echten Problem, wenn du auf der Grundlage dieser Vorurteile und Stereotypen handelt. Die Umsetzung des Aktionsplans soll ein Antirassismusbeauftragter koordinieren, den die EU-Kommission berufen wird. Er soll Daten über den Rassismus zusammenführen, den Kontakt zwischen Behörden, Parlamenten, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft herstellen und als Ansprechpartner fungieren für Minderheiten, die sich diskriminiert fühlen. Zu seinen Aufgaben gehört es aber auch, für mehr Diversität in den EU-Institutionen zu sorgen. Denn die, so EU-Kommissarin Jourova, sei nicht gut genug.
We will address it by adapting our recruiting policies to provide more opportunities in EU institutions.
Die Einstellungspolitik der EU soll also verändert werden, damit die europäischen Institutionen zu einem getreueren Abbild der europäischen Gesellschaft werden.
Peter Kapern über den Antirassismus-Aktionsplan, den die EU-Kommission heute vorgestellt hat. In die USA. Dass Donald Trump enge Bande mit Russland hat, das ist bekannt. Mit äußerster Nachsicht behandelt der US-Präsident seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin, der sich das offensichtlich zunutze machen will. Jetzt warnt das FBI. Russland mischt sich in den Präsidentschaftswahlkampf ein. Zugunsten Trumps. Claudia Sache.
Die Russen torpedieren laut FBI wieder den US-Präsidentschaftswahlkampf. Sie hätten sehr, sehr aktive Bemühungen der Russen festgestellt, die Wahlen 2020 zu beeinflussen, sagte der Chef der Bundespolizei FBI, Ray, bei einer Anhörung im US-Kongress. Vor allem Joe Biden, der demokratische Präsidentschaftskandidat, sei Zielscheibe der russischen Attacken. Moskau verbreitete Unwahrheiten über ihn und versuchte, Zitat, Spaltung und Zwietracht in den USA zu säen. Die Wahlinfrastruktur sei bislang nicht angegriffen worden, sagte FBI-Chef Ray, aber seine größte Sorge sei es, dass der ständige Trommelschlag an Falschinformationen das Vertrauen der Amerikaner in den Ausgang der Wahl erschüttern könnte. Bereits vor 4 Jahren hatte sich Russland in das Rennen um das Weiße Haus eingemischt. Untersuchungen der US-Geheimdienste hatten bestätigt, dass diese Einmischung in erster Linie Donald Trump zugute kam. Der hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und auch diesmal reagierte er mit Unmut auf die Äußerungen des FBI-Chefs. Trump schrieb auf Twitter, sie sehen keine Aktivität von China, obwohl es eine viel größere Bedrohung als Russland darstellt.
Und da fiel schon das Stichwort, so nachsichtig Trump gegenüber Russland agiert, so hart ist er in der Konfrontation mit China. Aktuelles Beispiel, das Ringen um die populären chinesischen Social-Media-Plattformen TikTok und WeChat. Jetzt hat die US-Regierung angekündigt, den Download beider Apps ab Sonntag sperren zu lassen. Über die Hintergründe Katrin Brandt.
Ab Montag wird es in den USA nicht mehr möglich sein, die beiden Apps TikTok und WeChat herunterzuladen. Wer sie bereits installiert hat, wird keine Updates mehr bekommen, hieß es aus dem US-Handelsministerium. Die Nachrichtenplattform WeChat wird zudem nur noch sehr eingeschränkt nutzbar sein. Für die Videoplattform TikTok gilt das nicht, sagte Handelsminister Wilbur Ross bei Fox Business.
The basic TikTok will stay intact until November 12th.
Die TikTok-App bleibe in ihrer Grundausstattung intakt bis zum 12. November, sagt Ross. Dann könnte auch diese App nicht mehr nutzbar sein. Das könnte rund 1 Million Anwender in den USA betreffen. Soweit muss es allerdings nicht kommen. Präsident Trump hatte dem chinesischen Besitzer von TikTok, ByteDance, bis Sonntag ein Ultimatum gesetzt, die App an US-amerikanische Firmen zu verkaufen. Nachdem Microsoft nicht mehr im Rennen ist, wird im Moment offenbar intensiv mit Oracle und Walmart verhandelt. Sollte es zu einer Einigung kommen, der Präsident Trump zustimmt, könnten die Verbote auch wieder aufgehoben werden. Diese Woche allerdings gab sich der Präsident noch sehr skeptisch.
No, I'm not prepared to sign off on anything. I have to see the deal.
Nein, er sei noch nicht bereit, irgendetwas zu unterschreiben, sagte Trump bei einer Pressekonferenz. Wir wollen Sicherheit, vor allem mit Blick auf das, was in China vorgeht.
We need security, especially after what we've seen with respect to China and what's going on. We want security.
Trump erneuerte diese Woche auch seine Idee, dass, sollte es zum Verkauf von TikTok kommen, eine namhafte Summe an das Finanzministerium abgezweigt werden sollte. Schließlich, so seine Argumentation, sei der Verkauf nur durch die US-Regierung zustande gekommen.
I said, no, I want a big chunk of that money to go to the United States government, because we made it possible.
Seit Monaten schon hat die US-Regierung die beiden Apps im Blick. Nach ihrer Auffassung sammeln TikTok und WeChat große Mengen an Daten bei ihren Nutzern ein, darunter die Standorte, die Suchverläufe und die Aktivitäten im Netz. Weil die Besitzer verpflichtet seien, mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammenzuarbeiten, stellen sie ein inakzeptables Risiko für die Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der USA dar, heißt es aus dem Handelsministerium. ByteDance hingegen bestreitet, Daten weiterzugeben. Das de facto Verbot der Plattform WeChat trifft besonders die rund 6 Millionen Chinesen, die in den USA leben. Für sie ist WeChat eine wichtige Verbindung zur Familie in China. Andere Dienste wie Facebook, WhatsApp oder Telegram werden von der Kommunistischen Partei blockiert. WeChat kam in den vergangenen Monaten im Schnitt auf täglich 19 Millionen Nutzer. Die Plattform wird außerdem genutzt, um Geld zu überweisen. Auch diese Funktion wird in den USA eingeschränkt.
Katrin Brandt aus Washington. Nach Belarus, wo die Lage weiter angespannt bleibt, nachdem Machthaber Lukaschenko angekündigt hat, die Grenzen zu Polen und Litauen zu schließen. Bis jetzt scheint der Verkehr über die Grenzen allerdings weitgehend normal zu laufen. Unterdessen ist der inhaftierte Oppositionsanwalt Maxim Snack in den Hungerstreik getreten. In einer Kleinstadt in der Nähe von Minsk vor einer Polizeistation hat sich ein Mann selbst verbrannt. Er liegt schwer verletzt im Krankenhaus und für das Wochenende sind wieder viele Protestaktionen angekündigt. Im EU-Parlament wurde die Protestbewegung für den Sacharow-Preis für Menschenrechte nominiert und im UN-Menschenrechtsrat in Genf wurde hitzig über die Situation debattiert. Von dort meldet sich Dietrich Karl Meurer.
Gewalt, Unterdrückung, Angst. Zum Auftakt der Dringlichkeitsdebatte im UNO-Menschenrechtsrat zeichnete die stellvertretende UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Nader Al-Naschif ein düsteres Bild der Lage in Belarus nach den Wahlen Anfang August. Mehr als 10.000 Menschen seien willkürlich verhaftet worden, weil sie an friedlichen Protesten teilgenommen haben. Es habe sexuelle Übergriffe gegeben und sogar Kinder seien Opfer von Gewalt geworden. Ich bin besonders beunruhigt über hunderte von Vorwürfen wegen Folter und anderen Misshandlungen in Polizeigewahrsam. Es gibt kaum Hinweise auf sofortige Ermittlungen oder behördliche Missbilligung dieser Fälle. Stattdessen gibt es Anzeichen, dass die Opfer und ihre Anwälte mehr und mehr zögern, sich wegen Folter oder anderen Misshandlungen zu beschweren, aus Angst vor Vergeltung. Nader Al-Naschif forderte, der Kreis aus wachsender Unterdrückung und Gewalt in Belarus müsse beendet werden. Die Zivilgesellschaft ist ein wertvoller Partner, keine Bedrohung. Und die freie Meinungsäußerung sollte begrüßt und nicht unterdrückt werden. Auch die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tsikhanouskaya rief in einer Videobotschaft die Behörden ihres Landes dazu auf, die Gewalt gegen Demonstranten zu beenden. Politische Gefangene sollten freigelassen werden. Das waren Botschaften, die beim Genfer Vertreter von Belarus nicht gut ankamen. Mit Fragen zur Geschäftsordnung versuchte er, derart kritische Redebeiträge zu unterbinden. Ins gleiche Horn stießen die Vertreter von Russland, Venezuela und China. Juri Ambratsevich, der Botschafter von Belarus, sprach von Einmischung in innere Angelegenheiten. Wir weisen die unbegründeten Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt gegen Inhaftierte zurück. Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen darüber. Es gibt auch keine bestätigten Informationen über vermisste Personen in direktem Zusammenhang mit den Protesten. Behauptungen über politische Gefangene im Land stimmen nicht mit der Realität überein. Einige Personen wurden in bestimmten Strafverfahren in Übereinstimmung mit dem Gesetz in Gewahrsam genommen. Die Dringlichkeitsdebatte des UNO-Menschenrechtsrats zu Belarus war von Deutschland beantragt worden, im Namen der EU-Mitglieder im Rat. Der deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Michael von Ungarn-Sternberg, sagte, es sei alarmierend, dass das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte andauere. Wir fordern die sofortige Freilassung all jener, die willkürlich ihrer Freiheit beraubt wurden. Wir sind auch besorgt über glaubwürdige Berichte über Folter und grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung durch Sicherheitskräfte, auch in Haftanstalten. Sie müssen dringend unabhängig untersucht werden. Im UNO-Menschenrechtsrat soll noch heute über eine Resolution abgestimmt werden, die die Regierung in Minsk dazu aufruft, die Gewalt zu beenden. Außerdem solle Belarus Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen ins Land lassen. Die Dringlichkeitsdebatte machte deutlich, im Streit über die Präsidentenwahl in Belarus sind die Fronten international verhärtet.
Hitzige Debatte in Genf beim UN-Menschenrechtsrat über Belarus, der Bericht von Dietrich Karl Meurer. Und zum Thema Belarus können Sie gleich auch einen Kommentar hören in unserer Meinungsstrecke ab 19.05 Uhr. Wie umgehen mit Kitas, Kindergärten und Schulen in Corona-Zeiten? Diese Frage treibt die Politik, die Lehrkräfte und vor allem auch Eltern um, die fürchten, in der anstehenden Erkältungszeit ihre Kinder kaum noch in den Unterricht oder die Betreuung schicken zu können. Auch bei unseren Nachbarn in Frankreich, wo die Corona-Zahlen aktuell deutlich stärker gestiegen sind, ist das ein großes Thema. Dort hat die Regierung jetzt noch einmal ein eindeutiges Signal für Unterricht und Betreuung gesendet. Einzelheiten von Marcel Wagner.
Gesundheitsminister zu sein, ist ein undankbarer Job in diesen Zeiten. Das hat Olivier Véran in den vergangenen Monaten ausreichend erfahren dürfen. Auch gestern wieder wurde er vorgeschickt, die schlechte Nachricht zu überbringen, die seit Wochen die gleiche ist und lautet:
L'épidémie est à nouveau très active dans notre pays.
Die Epidemie ist in unserem Land wieder sehr aktiv. Rund 10.600 neue Fälle an nur einem einzigen Tag, das ist mal wieder neuer Rekord. Besonders gravierend ist die Lage in den Großstädten, allen voran in Marseille im Süden, der zweitgrößten Stadt des Landes, wo in den vergangenen 7 Tagen 280 neue Fälle auf 100.000 Einwohner gezählt worden sind. Ein Fünftel davon würde schon ausreichen und Marseille wäre immer noch Risikogebiet. Maskenpflicht, Abstandsregeln, massenhafte Tests, eventuell noch härtere Beschränkungen für die besonders betroffenen Gebiete, das ist seit Wochen die Strategie einerseits. Denn andererseits lautet die Parole ebenso seit Wochen:
Nous devons apprendre à vivre avec le virus.
Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Und das bedeutet vor allem, mehr über das Virus zu lernen, um dann die Maßnahmen den Erkenntnissen anzupassen. In diesem Sinne hatte Frankreichs Gesundheitsminister neben all den schlechten Nachrichten eine Mitteilung im Gepäck, die viele Eltern dürfte haben aufhorchen lassen. Der Nationale Wissenschaftsrat, eigens als Expertengremium für die Corona-Krise eingesetzt, hat sich erneut mit der Frage nach dem Corona-Risiko bei Kindern beschäftigt und kommt aktuell zu einer mehr als klaren Einsicht. Ich zitiere: Junge Kinder haben ein geringes Risiko, schwer zu erkranken und übertragen das Virus nur wenig. Die Untersuchungen zeigen nach jetzigem Stand, dass Erwachsene untereinander oder Erwachsene an Kinder das Virus übertragen, Kinder aber nur selten untereinander oder an Erwachsene. Das ist eine wichtige Information. Trotz allgemein hoher Infektionszahlen werde die Regierung dem Rechnung tragen, so Olivier Véran. Diese neuen Erkenntnisse werden uns in den kommenden Tagen erlauben, die Corona-Regeln in den Schulen und Kitas zu lockern. Was das genau im Einzelnen heißt, werde der Bildungsminister bald erläutern. Konkret kündigte der Gesundheitsminister aber bereits an, dass Klassen, in denen ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, nicht mehr, wie aktuell üblich, für mindestens 7 Tage geschlossen werden, sondern dass der Unterricht normal weiterlaufen könne. Es ist nicht nötig, beim allerersten Alarm die Kinder sofort nach Hause zu schicken oder ganze Schulen zu schließen. Das gelte auch für Kitas, Kindergärten und Gruppen bei Tagesmüttern.
Aus Paris berichtete Marcel Wagner. 18.36 Uhr ist es. Wir kommen zum Sport. Die Fußball-Bundesliga startet nämlich mit dem Auftaktspiel heute Abend von Meister Bayern München gegen Schalke 04. Jetzt hatten die Länderchefs ja extra noch diese Woche beschlossen, dass Zuschauer vorerst wieder erlaubt sein sollen, wenn auch nur in geringer Zahl von 20% der eigentlichen Stadionkapazität. Und trotzdem findet das Spiel heute ohne Zuschauer statt. Bernhard Krieger aus der Sportredaktion ist jetzt bei mir im Studio. Warum?
Ja, die Bayern hatten erst die Erlaubnis für 7.500 Zuschauer, die durften ins Stadion. Dann aber zog die Stadt München diese Genehmigung zurück. Der Grund sind steigende Corona-Infektionszahlen in München. Der sogenannte Inzidenzwert, also der Durchschnitt der Covid-19-Fälle der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohner, der betrug in München gestern 40,9. Die Grenze liegt bei einem Inzidenzwert von 35.
Was heißt das für die anderen Spiele? Da können dann ganz normal Zuschauer in die Stadien?
Bei allen anderen Bundesligaspielen werden Zuschauer sein. Ja, das reicht von 500 in Wolfsburg bis zu 10.000 in Dortmund. Diese bundeseinheitliche Regelung, die erlaubt ja für diese 6-wöchige Testphase die Auslastung von 20% in den Stadien, Sie haben es gesagt. Die Bedingung aber ist eben dieser Inzidenzwert, der muss vor Ort unter 35 liegen. Die Zuschauer kehren zurück, ein normales Stadionerlebnis, davon sind wir aber noch weit entfernt. In Dortmund zum Beispiel dürfen gegen Mönchengladbach im Spiel nur Dauerkartenbesitzer aus Dortmund oder der Umgebung rein. Deren Kontaktdaten werden natürlich registriert und gegebenenfalls werden dann Infektionsketten zurückverfolgt. Ähnlich handhabt das auch Leipzig zum Auftakt gegen Mainz. Und überall werden bei der Anreise, beim Eintritt ins Stadion, natürlich auch im Stadion, Ansammlungen von Menschen vermieden. In Frankfurt werden lange Züge eingesetzt, in Köln zusätzliche Straßenbahnen und die Fans sind dann auch aufgerufen, die letzten Meter zu Fuß zu gehen, nicht die letzte Haltestelle zu benutzen. Zeitfenster gibt es auch noch beim Eintritt, sodass für jeden Fan auf der Karte ersichtlich ist, wann er ins Stadion rein kann. Also wirklich sehr weit gehen diese Vorsichtsmaßnahmen. In Dortmund sogar so weit, dass den Fans noch empfohlen wird, die Toilettengänge direkt vor dem Anpfiff oder in der Pause zu vermeiden.
Alles klar, das Stadionbier, das fällt wahrscheinlich auch aus. Kommen wir zum sportlichen Ausblick. Bayern, Schalke, eigentlich ja ein Klassiker, aber dann doch wahrscheinlich ein ziemlich ungleiches Duell mittlerweile.
Bayern, ganz klarer Favorit, also obwohl ja das Champions-League-Finale gegen Paris gerade mal 26 Tage her ist, die Bayern-Spiele, also hatten nur eine kurze Verschnaufpause. Aber der Triple-Sieger, der hat das Selbstvertrauen jetzt natürlich auf seiner Seite, hat ohnehin den stärkeren Kader und vielleicht auch die bessere Einstellung zu diesen Geisterspielen. Die Bayern haben die letzten 9 Bundesligaspiele vor leeren Rängen alle gewonnen, Schalke kein einziges. Und das sollte eine klare Sache werden für die Bayern. Und damit auch ein gelungenes Bundesliga-Comeback für Leroy Sané. Der spielt nach seiner Rückkehr aus England erstmals für die Bayern und das gleich dann gegen seinen Ex-Club Schalke 04.
Wo er ja sozusagen aufgestiegen ist, sein Stern. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die gesamte Saison. Die große Frage ist wahrscheinlich, mit wie vielen Punkten Vorsprung Bayern diesmal den Titel gewinnt, oder?
So sehe ich es auch. Auch hier spricht alles für den Titelverteidiger. Und ich schließe mich da Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann an, der meinte heute, wenn alles normal läuft, dann ist Bayern nicht einzufangen. Die Bayern also Topfavorit auf den 9. Meistertitel in Folge. Dahinter als stärkste Rivalen, fast schon wie üblich, der Vizemeister Borussia Dortmund. Die Leipziger, Mönchengladbach mit Abstrichen vielleicht noch Bayer Leverkusen.
Also sportlich alles wie immer nur auf den Zuschauerring. Da sieht es ganz anders aus. Es bleibt anders in Corona-Zeiten. Und das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Vielen Dank, Bernhard Krieger aus der Sportredaktion. Das wollen wir natürlich nicht vergessen. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.